Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Wir philosophieren heute Vormittag ein bisschen in SWR 1. Leute reden gleichwohl auch über aktuelle politische Themen. Unser Gast ist Professor Julian Nieder-Römelin, Philosoph, war auch mal Kulturstaatssekretär und begrüße Sie zunächst mal herzlich. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Fangen wir mit etwas Aktuellem an. Sind Sie auch Charlie?
Also ich hatte auf meinen Facebook-Page hatte ich Je suis Ahmed gepostet, weil ich dieses Phänomen, dass dort ein muslimischer Polizist, der ja zum Schutz gedacht war, der Redaktion, auch das mit dem Leben gebüßt hat, wenn er auch zufällig offenbar dazugekommen ist, da war er auf Streife, wenn ich das recht mitbekommen habe. Das ist eigentlich die klarere Symbolik. Sozusagen, ich bin Muslim, vermutlich auch finde ich es nicht gut, wenn der Prophet entsprechend karikiert wird, schon wegen des Bilderverbotes. Aber ich schütze diese Freiheit notfalls mit meinem Leben. Ja. Das fand ich die noch bessere Botschaft als die völlig unkritische Identifizierung mit den Karikaturen.
Na, wenn man sieht, wer bei der großen Demonstration in Paris auch in den ersten Reihen der Politiker mitgelaufen ist und geguckt hat, wie es bei denen zu Hause zugeht, hat sich auch ein bisschen gewundert, welche Art von Solidarität da zustande kam. Sind Sie dafür, dass auch der Prophet abgebildet wird in satirischen Zeichnungen?
Also man muss ja zwei Fragen unterscheiden. Das eine ist man dafür, dass es dieses Recht gibt? Und da ist die Antwort ja. Es sollte dieses Recht geben, auch wenn es für Angehörige von Religionsgemeinschaften verletzendes, kränkendes. Die ethische Frage ist, ob man dieses Recht bis zur Neige auskosten muss. Und der Terroranschlag in Paris, der schließt gewissermaßen jede Kritik natürlich jetzt an der Redaktion und an ihrem Verhalten aus. Aber ich sage jetzt mal auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand schon, es hat eine, schon islamophobe Tendenz gegeben in den Äußerungen. Da ging es vor allem um den Islam, nicht oder kaum noch um andere Religionen. Die waren schon auch im Fokus der Kritik. Und das war sehr zugespitzt und zum Teil unnötig kränkend. Also wenn ich der Redaktion angehört hätte, hätte ich dagegen opponiert. Er hätte gesagt, so muss es nicht sein. Aber nochmal, das ist kein Plädoyer für eine Einschränkung des Rechts auf Kunstfreiheit, der Wahrnehmung von Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit.
Aber sowohl Charlie Hebdo wie auch andere satirische Zeitschriften haben sich ja durchaus aller Politiker, aller Couleur und aller Religionsgemeinschaften angenommen. Auch wenn im Moment der Islam etwas mehr im Fokus stand. Also da muss der Papst mal genauso dran glauben.
Ja, absolut. Also da gab es gegen den Papst gab es auch eine sehr scharfe Karikatur. Es gab vor vielen Jahren mal das Nageln von Fröschen an Kreuze als Kunstaktion. Also, Sie fragen ja jetzt nach meinem Einstellung dazu, richtig. Ja, nicht nach einer rechtlichen Beurteilung. Meine Einstellung dazu ist, es ist nicht nötig, seine Kritik an Religionen, auch seine Kritik an bestimmten Entwicklungen, die wir gegenwärtig beobachten, immer fanatischer, immer fundamentalistischer, viele Religionen mauern sich ein gegenüber Kritik, eine sehr problematische Entwicklung. Das kann man sehr scharf kritisieren, aber man muss es nicht in der Form der Herabsetzung machen. Und dann gibt es noch ein Sonderproblem, was sehr, sehr schwierig zu behandeln ist, nämlich das Bilderverbot, was es aus dem christlichen Denken auch sehr stark gab und immer noch teilweise gibt, was wir weitgehend jetzt nicht mehr so haben. Aber selbst der Protestantismus hat damit ja wieder angefangen. Und dieses Bilderverbot gilt im Islam. Das kann man, Bredekamp hat das sehr klug interpretiert, der Kunsthistoriker, und sagt, letztlich ist es eine Verdoppelung des Göttlichen, also das Bild ist selber Gott in einer bestimmten Tradition. Du sollst keine Gottheiten haben neben mir, heißt auch, du darfst keine anderen Bilder haben. Und das sollte man zumindest berücksichtigen.
Der Philosoph und Humanist Professor Julian Nieder-Römelin ist heute unser Gast in SWR 1, Leute. Wir haben über Charlie Hebdo und Satiremagazine und Meinungsfreiheit gesprochen. Wir müssen natürlich auch darüber reden, was sich zurzeit auf nicht nur Dresdens oder Leipzigs Straßen gerade tut, über Pegida und Legida und berechtigte oder eingebildete Ängste vor einem Islam, der uns im Abendland für die Patrioten, wie sie sich ja genannt haben, gefährlich werden kann. Was sind das für Menschen, die da auf die Straße gehen? Oder um das zu konkretisieren, SPD-Chef Gabriel hat sich jetzt als Privatmann in eine Diskussion eingemischt und mit den Leuten einfach mal geredet, ihnen zugehört und vielleicht auch geantwortet, das weiß ich nicht. Hat er dafür sofort Prügel aus den eigenen Reihen bekommen. Würden Sie da mitmachen beim Reden?
Also was auf keinen Fall sinnvoll ist, ist, dass man den Dialog, die Auseinandersetzung verweigert. Das sind ja nicht nur die, die da mitmarschieren, sondern wahrscheinlich auch sehr viele, da gibt es ja Umfragen dazu in Deutschland, die eine gewisse Sympathie für diese Äußerungen des Unbehagens, wenn auch sehr diffus ist dieses Unbehagen, was da geäußert wird, haben. Und es passt zur Demokratie überhaupt nicht, von vornherein zu sagen, die haben sich allein mit dieser Sympathie oder gar mit einem Mitmarschieren auf einem dieser Demonstrationen diskreditiert und mit denen reden wir nicht mehr. Von daher ist das, glaube ich, hochproblematisch, dass das in den anderen Parteien, Grüne, Linke, CDU auch und SPD ganz überwiegend so gesehen wird. Da hat, glaube ich, Gabriel recht, das mal aufzubrechen, wenn er dafür auch Kritik einstecken muss. Das Merkwürdige ist ja, es ist diffus. Ich bin da natürlich nicht dabei und München hat auch eine bisschen andere Gemengelage. Da war die große Gegendemonstration gleich 10-mal oder 20-mal so groß wie das Häuflein, das Verlorene, was da auf Seiten dieser bayerischen Ableger marschierte. War ich ganz stolz auf diese Stadt. Man hat ja ein bisschen anderes Image manchmal, was nicht ganz fair ist. es ist, glaube ich, im Kern beruht diese Bewegung auf einem Etikettenschwindel. Es ist ja schon interessant, das beginnt in Dresden. Dresden hat 0,4% Muslime an der Bevölkerung. Eine Islamisierung Dresdens ist nun wirklich überhaupt kein Thema, zumal 80% nach einer jüngsten Studie aller Muslime in Deutschland überzeugte Demokraten sind und sich gar nicht identifizieren mit dem neuen Fundamentalismus. Viele sogar in Deutschland in diesem politischen System lieber leben als in den Systemen, woher sie oder ihre Eltern gekommen sind. Also es droht da gar nichts. Eine Islamisierung Deutschlands sehe ich an keiner Stelle. Das heißt, hier wird eine Identifikation von christlichem Abendland, schon der Ausdruck Abendland, mit Demokratie vorgenommen. Hochproblematisch, weil diese Demokratie nämlich gegen den christlichen Klerus, gegen die Autoritätsansprüche der Kirchen, vor allem der katholischen Kirche, erst erkämpft werden musste über Jahrhunderte hinweg. Eine Blutspur von Dissidenten, die sagten, es gelten die Menschenrechte und es gilt nicht das Wort des Papstes in der Politik. Das Christentum hat darauf reagiert, indem es sich auf seine spirituellen Aufgaben, die Kirchen vor allem auf ihre spirituellen Aufgaben konzentriert haben und eine Respiritualisierung des Christentums. Man kann fast sagen, es ist gerettet worden durch diese Kritik von Seiten der Humanisten. Und das ist etwas, was vermutlich in dem islamischen Kulturkreis, also Nordafrikas, Nahe Osten bis nach Indonesien, erst bevorsteht. Das ist die gegenwärtige Auseinandersetzung. Und die Alternative kann nicht sein, dass wir jetzt eine Rechristianisierung der Demokratie vornehmen, ja, und das als christlichen Politikentwurf gegen den islamischen Politikentwurf stellen. Das wäre hochgefährlich und würde die Konflikte nur weiter anheizen.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg. Unser Gast in Leute ist Julian Nieder-Rümelin, Philosoph, Humanist, der sich gegen jedweden Fundamentalismus ausgesprochen hat und auch immer ausspricht, der auch gerne von Weltreligionen verkündet wird. Im Moment ist der Islam eine Religion, die besonders im Fokus steht in der Diskussion, weil eben aus islamischen oder islamistischen Kreisen sehr viel Gewalt und Unrecht auf dieser Welt hergeht. Ist der Islam eine Religionsgemeinschaft, die speziell darauf ausgerichtet ist oder woran liegt das?
Also von dem Islam kann man schon mal eigentlich nicht sprechen. Es gibt keine Kirche, die den Islam repräsentiert. Zum Beispiel ist es auch so, dass die Repräsentanten der Muslime in Deutschland, die dann mit der Politik verhandeln, ja, Zentralrat der Muslime in Analogie zum Zentralrat der Juden, offenbar nur einen winzigen Bruchteil der hier lebenden Muslime wirklich repräsentiert. Also muss ich erstmal von dieser Vorstellung lösen. Die Kriterien sind gar nicht eindeutig. Wer ist eigentlich Muslim? Sind auch nichtgläubige Muslime? Zählen sie als Muslime, wenn sie von sich selber sagen, ich bin gar nicht gläubig? Im Falle von Juden akzeptiert man dies, weil das zur Identität des Judentums gehört, dass es mehr ist als ein Glaube. Im Falle des Islam hat man das auch weitgehend als ein kulturelles Merkmal, gehört zur muslimischen Kultur, was immer das ist. akzeptiert und nicht so sehr als subjektive Glaubenshaltung charakterisiert. Also es gibt eine breite Vielfalt. Alawiten zum Beispiel zählen auch, nicht für manche Fundamentalisten nicht mehr, aber zählen eigentlich inhaltlich zum Islam dazu. Alawiten sind natürliche Verbündete, wenn man so will, einer aufgeklärten, weltoffenen Gesellschaft im sogenannten Islam. Oder, was viele hier gar nicht wissen, die Türkei ist zusammen mit Frankreich vielleicht das Land auf der Welt, was von seiner Verfassung her, von seiner Rechtsordnung her, die schärfste Trennung zwischen Religion und Politik und Staat vorgenommen hat. Ein laizistischer Staat, so wie Frankreich, sich selbst als laizistisch versteht. Allerdings AKP und der jetzige Ministerpräsident haben viel getan, um das wieder zu verändern, was immerhin seit den 1920er Jahren galt. Frauenwahlrecht, eines der ersten Länder der Welt mit Frauenwahlrecht der Welt, war die Türkei. Also Vorsicht vor zu vorschnellen Pauschalisierungen. Den Islam gibt es nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Strömungen. Aber was zutreffend ist, dass in den muslimisch geprägten Kulturkreisen es eine ganze Reihe von kulturellen Problemen gibt. Ein Problem ist ganz offenkundig der Umgang zwischen Mann und Frau, der Status von Frauen. Das ist in der Türkei gut geregelt, rechtlich sehr gut geregelt, in der kulturellen Praxis nicht so gut. Und in den meisten muslimischen Staaten, irgendeine Form von Frauenunterdrückung ist dort sehr stark verankert, schon in den familiären Erziehungstraditionen. Und das Zweite ist, dass bislang die Zurückhaltung, die von Buddhisten, von Hinduisten, von Christen jeweils in ihren Staaten gefordert wird, wenn es um politische Angelegenheiten geht, in den islamischen Kulturregionen der Welt nicht allgemein akzeptiert ist und in vielen Fällen der Gestaltungsanspruch Muslimbrüderschaft in Ägypten zum Beispiel zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führt.
Wir reden über Weltreligion, Moral und Fundamentalismus. Ich habe im Vorfeld schon eine Mail bekommen von einem Stammhörer, der mal darauf drang, dass man darüber reden sollte, Fundamentalismus ist beim Islam ja viel schlimmer als beim Christentum. Im Moment, heutzutage vielleicht, aber generell?
Also man muss Fundamentalismus und Fanatismus erstmal unterscheiden. Fundamentalistische Tendenzen, die gibt es auch in der Politik, nicht nur in den Religionen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr eigenes Weltbild schaffen, sich durch nichts mehr erschüttern lassen. Man kann sagen, sich gewissermaßen gegenüber widerspenstigen Argumenten immunisieren. Das kennt man auch aus den politischen Ideologien.
Das macht doch jeder, der sich auf seinen Gott oder seinen Propheten berufen kann. Der sagt das so, da gibt es nichts zu diskutieren.
Genau, der Unterschied zu Religiösen, die nicht fundamentalistisch ist, ist, dass aus der Quelle der Heiligen Schrift oder der Heiligen Schriften ein ganzes Denkgebäude und eine ganze Praxis und eine Lebensform abgeleitet wird. Das kann man unter Fundamentalismus verstehen. Nicht jeder Fundamentalist neigt zur Gewalt. Mhm. Ja, also Fanatismus und Fundamentalismus sind erstmal zwei Paar Stiefel. Was wir gegenwärtig erleben, ist eine oft religiös ja nur mühsam kaschierte Gewaltneigung. Das heißt, da wird gemordet im Namen Allahs, aber die, die da morden, wissen gar nicht, was die Inhalte der Religion eigentlich sind. Wenn man sie nachfragt, da gibt es ja auch interessante biografische Informationen. Manche haben dann mal so locker das entdeckt, ja, gerade diejenigen, die im Westen sozialisiert wurden. Und die dann auf einmal sagen, ja gut, ich brauche irgendeinen Sinn in meinem Leben und jetzt habe ich ein paar interessante Seiten im Internet entdeckt und das finde ich faszinierend, wie dort also Mut und Tatkraft propagiert wird. Dem schließe ich mich an. Die Gewaltneigung ist in der Tat überall dort eine Gefahr, wo die Verständigungspraxis erodiert. Und da gibt es dann schon wieder ein Zusammenhang zwischen Fundamentalismus und Terror und Gewalt. Wenn die Leute nicht bereit sind, ihre Konflikte auszutragen, indem sie darüber reden, sich verständigen, auch auf bestimmte Verfahren der Entscheidungsfindung, wie das in der Demokratie ja vorgesehen ist bei Meinungskonflikten, dann schlägt das leichter in Gewalt um, als wenn ich mich auf diesen Rahmen eben verständige.
Warum gibt es im Moment, es gab Jahrhunderte, das haben wir eben schon gesagt, da war es anders, so viel Gewalt, Attentate, Brutalität und Terrorismus in Ländern, die islamische Kultur haben, islamisch geprägt sind?
Also ein Grund ist zweifellos das Agieren des Westens in diesen Regionen. Die Gotteskrieger, die, wie man unterdessen historisch zweifellos belegt hat. Das ist nicht mehr nur eine Theorie, sondern das ist beweisbar. Die aufgerüstet wurden, um die sowjetische Besatzung und das kooperierende Regime in Afghanistan. Najibullah war damals der Präsident, als die Sowjets abgezogen waren. Ich glaube, das war 86 oder 87 der Fall. Blieb ja noch dieses Najibullah-Regime in Afghanistan. Frauen durften zur Schule gehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles gut war. Infrastruktur wurde aufgebaut, Krankenhäuser wurden gebaut. Der Westen hat den großen Fehler in meinen Augen gemacht, statt hier einen vernünftigen Weg mitzubeschreiten und zu helfen, dass sich dieses Land dann demokratisiert, sollte mit Hilfe der sogenannten Gotteskrieger, sollten alle Überreste des sowjetischen Einflusses beseitigt werden und die Milliarden und andere Unterstützungen, die da hineingeflossen sind, waren die Quelle der späteren Al-Qaida. Das ist nicht umstritten, das kann niemand bestreiten, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und die Interventionen, sowohl die rechten Interventionen aus Machtsicherungsgründen oder Ressourcensicherungsgründen, als auch die linken humanitären Interventionen, waren in der Regel ein Fehlschlag. Das gilt für Libyen. Wir schauen ja kaum mehr hin. Gaddafi ist weg. Ja. Aber was ist dort los? Das ist ein Schlachtfeld von fanatischen Gruppen. Auch religiöser Fanatismus tobt sich dort aus. Es ist ein Bürgerkrieg entbrannt. Das gilt für den Irak. Syrien wäre beinahe das Assad-Regime gestürzt worden mit Unterstützung des Westens und hätte dann noch weitere Möglichkeiten für den heutigen IS geschaffen. Also der Westen muss sich fragen, ob diese teilweise naive, teilweise zynische Form der Interventionen nicht auch die Konflikte noch auf die Spitze treibt.
Wir haben über Werte und Moral angefangen zu sprechen. Es wird über die abendländischen Werte geredet. Auch Pegida setzt sich ja für das Abendland ein, indem es gegen die Islamisierung desselben ist. Inwieweit sind das christliche Werte, die das Abendland geprägt haben?
Also die Demokratie ist jedenfalls kein Kind des Christentums. Das ist eine Geschichtsklitterung, die man so wirklich angesichts der Prozesse, die es gegeben hat, seit der Frührenaissance in Italien, die zur Demokratie geführt haben, nicht ernsthaft aufrechterhalten kann. Keine der großen Religionen, die wir so kennen weltweit, darf man als Demokratiebewegung missverstehen. Das sind uralte Denkgebäude, die auch ein Beharrungsvermögen haben, die Schriften haben, die mehr oder weniger unantastbar sind. Die Historisierung der Bibel war auch erst ein später Prozess, dass man mal schaut, wie sind die Bedingungen, unter denen die Bibel geschrieben wurde, wann wurde sie aufgeschrieben. Das ist zum Beispiel nach wie vor blasphemisch für viele Muslime, wenn man so mit dem Koran umgehen würde. Was aber geschieht natürlich und auch geschehen muss, da gibt es auch ein Forschungsprojekt in Berlin. Keine der Weltreligionen kann von sich behaupten, eine besondere Nähe zur Demokratie zu haben. Die Demokratie, die wir in Europa entwickelt haben, wurde erkämpft gegen den Klerus, gegen die feudalen Familien. Und zwar mit dem Argument, wir können eine politische Ordnung nur stabil halten, sie kann den Frieden nur sichern, wenn die Konflikte zivilisiert werden. Das heißt also insbesondere 30-jähriger Krieg in Europa 1618 bis 1648. Am Ende war Europa zerstört, hatte sich fast selbst vernichtet wegen diesem Konflikt dieser zwei christlichen Konfessionen. Und die Antwort war, wir brauchen eine Form von Toleranz, die solche fundamentalen, existenziellen Konflikte aushält. Ja, protestantisch oder katholisch sein war weit mehr, als das heute uns erscheint. Das war eine andere Lebensform. Und das überwunden zu haben, war die Bedingung für die Entwicklung der Demokratie in einem jahrhundertewährenden Prozess. Und wir können den nicht mit einem Fingerschnippen abkürzen und sagen, wir intervenieren mal schnell im Irak und dann entsteht dort eine wundersame, parlamentarisch, rechtsstaatlich verfasste Demokratie mit wechselseitigem Respekt und Toleranz und einer zivilisierten Religiosität. Das ist eine große Fehleinschätzung, die mit ursächlich ist für die Probleme, die wir gegenwärtig haben.
Aber wie lange sollen, dürfen, können wir zuschauen, wenn brutale Konflikte auf militärische Weise ausgetragen werden, wenn Menschen abgeschlachtet werden? Ob im Namen Allahs oder im Namen irgendetwas anderem?
Also die Irak-Intervention der USA mit Verbündeten, völkerrechtswidrig, weil nicht gedeckt durch einen Beschluss der Vereinten Nationen bzw. Sicherheitsrates, hat sehr viele Menschenleben gekostet. Diese Form von Intervention sollte Menschenrechte etablieren und Menschenleben schützen. Sie hat erstmal das Gegenteil erreicht. Und die Tatsache, dass jetzt ein zynischer Terrorstaat sich dort offenbar etabliert, wäre nicht möglich gewesen ohne diese Vorgeschichte. Also ich rate sehr zur Zurückhaltung. Muss auch sagen, man muss auch lernen aus Prozessen. Wenn sich herausgestellt hat, eine bestimmte Form zu intervenieren, geht regelmäßig und immer wieder schief. Die rein militärische Intervention schlägt immer dann fehl, wenn sie nicht getragen ist von kulturellen Entwicklungen vor Ort, die hinreichend stark sind, um dann danach die Nachkriegsordnung zu gestalten. Also ich glaube, der Westen muss die bittere Wahrheit akzeptieren, dass die Möglichkeiten, die Welt nach Vorstellungen Demokratie, aber auch natürlich wirtschaftlichen Interessen des Westens zu gestalten, sehr begrenzt sind.
Ein Philosoph ist heute unser Gast, ein Philosoph und Humanist, nämlich Professor Julian Nieder-Römelin. Kann die Philosophie die Welt retten?
Naja, die Philosophie hat jedenfalls eine wichtige Rolle für die Verbesserung der Welt gespielt. Die Stoiker, das ist lange her, über 2000 Jahre, hatten die Idee der menschlichen Würde, Dignitas Hominis. Ich würde sogar sagen, das war eine ethische Entdeckung. Der Mensch hat individuell eine Würde, unabhängig davon, welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe er hat und so weiter. Die Stoiker waren gegen die Sklaverei, obwohl sie in einer Kultur der Sklaverei lebten. Und daraus ist dann später im Christentum auch ein christlich verfasste Würdeidee des Menschen geworden. Das hat das Christentum von der Stoa übernommen. Also von daher kann man durchaus sagen, die Philosophie hat eine prägende Kraft. Ohne Rousseau, der französische Philosoph, der Zivilisationskritiker, aber auch der Vertreter der Freiheitsidee, einer radikalen Freiheitsidee. Menschen dürfen sich nie unter eine Herrschaft stellen. Sie müssen frei sein und Gesetze dürfen für sie nur dann gelten, wenn sie von ihnen selbst befürwortet werden. Das ist die Idee des Citoyens, der Citoyen, der in der Versammlung das Gemeinwohl erörtert und danach die Gesetze macht, denen er sich dann selbst als Privatmann unterwirft. Eine radikale philosophische Idee, die die Französische Revolution angeleitet hat. Überhaupt Kant, deutscher Philosoph, die Idee der Autonomie, ja, ohne die gäbe es nicht die Verfassungsordnung, wie wir sie heute kennen. John Locke in der USA oder in Großbritannien sehr wirksam. Also die Philosophie kann die Welt verbessern.
Sie hat viele Wurzeln gesetzt und viele Bäume entstehen lassen daraus. Was ist Philosophie heute? Eine Wissenschaft? Andere Wissenschaften fragen, wie ist Philosophie die Wissenschaft, die fragt, warum?
Also die Philosophie war noch vor 100 Jahren die Wissenschaft. Aus ihr gingen die anderen Wissenschaften hervor. Wir hatten drei Ausbildungseinrichtungen an den Universitäten, nämlich medizinische Fakultäten, theologische Fakultäten, juristische Fakultäten. Und daneben gab es die reine Wissenschaft. Das war die Philosophie. Und die wurde dann im deutschen Idealismus im 19. Jahrhundert aufgewertet. Und aus ihr ist dann das ganze Spektrum, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, wie wir es heute kennen, hervorgegangen. Alles Kinder der Philosophie. Und man kann durchaus sagen, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, dort, wo nur am Argument orientiert und nicht an der Verwertbarkeit orientiert gedacht wird, dort ist Philosophie. Und ein Gutteil dessen, was sich dann in konkreten Verfahren, Experimenten, Methoden verfestigt, wird dann zu einer eigenständigen Wissenschaft. Und so verstehe ich auch heute noch die Philosophie in drei Rollen. Einmal muss sie die Wissenschaft zusammenführen zu einem wissenschaftlichen Weltbild. Das läuft sonst auseinander, die Leute können sich nicht mehr verständigen. Zum Zweiten hat sie auch ethische Fragen, praktische Fragen zu klären, also Orientierung zu bieten. Und drittens ist sie auch in einer öffentlichen Rolle. Die Menschen sind interessiert an philosophischen Fragen im Alltag, unabhängig davon, ob sie sich jetzt für Wissenschaft generell interessieren. Und eine Philosophie, die sich da ganz zurückzieht, ganz raushält, die verliert eigentlich ihre Substanz.
Sie hören SWR 1 Leute mit Professor Julian Nieder-Römelin, ein Philosoph, ein Humanist. Über Humanismus müssen wir gleich auch noch sprechen. Und in Ihrer jüngsten Veröffentlichung wenden Sie sich gegen den sogenannten Akademisierungswahn in Deutschland. Aber Sie sind auch einer, der jedem vermutlich die bestmögliche Bildung angedeihen lassen möchte.
Ja, der Akademisierungswahn ist nicht Ausdruck von Bildungshunger, wie es manchmal bezeichnet wird, sondern eher von Abstiegspanik der Mittelschichten, die meinen, wenn meine Kinder nicht studieren, dann geht alles schief und sie können ihr Leben nicht bewältigen. Das ist keine Erfindung dieser Eltern, sondern das wird ja auch erzählt. Das heißt, die Zukunft gilt dem Akademischen. Das sichert Mobilität und geistige Flexibilität und alles andere ist Vergangenheit und hat keine Zukunft. Das ist eine hochgefährliche Botschaft. In Deutschland haben wir eine Tradition der Facharbeiterschaft mit einer Ausbildung, die hoch anspruchsvoll in vielen Berufen ist. 5-jährige Ausbildung zum Beispiel für Erzieher und Erzieherinnen in den Krippen. Das ist international hochgerühmt. Wir haben Mechatronikermeister, wir haben Techniker, wir haben Handwerker, wir haben soziale Berufe, auch mit anspruchsvollen Ausbildungsgängen. Wenn das alles abgewertet wird, dann wertet man für 2/3 oder 3/4 der Bevölkerung ihre Berufe, ihre Qualifikation, ihren Bildungsweg ab und suggeriert, es müssten nun in Zukunft alle studieren, damit diese Wirtschaft und diese Gesellschaft eine Zukunft hat. Und das ist nachweislich falsch. Das deutsche Bildungssystem, wie das österreichische, wie das schweizerische, mit einer vergleichsweise niedrigen Akademikerquote über alle Jahrgänge hinweg, das ist in Deutschland so ungefähr 18% gegenwärtig, zwischen 25 und 64, das kann noch ein bisschen höher werden, fährt in der Jugendarbeitslosigkeit, Bruttoinlandprodukt pro Kopf, aber ich denke auch in sozialer Hinsicht sehr viel besser als Großbritannien. Mit 64%, die gegenwärtig studieren, weil wir ein Bildungsangebot haben, das ein breiteres Spektrum von Begabungen ernst nimmt. Nicht nur die kognitive Begabung, nicht nur Texten umgehen, Sprachen lernen, vielleicht noch höhere Mathematik, sondern andere Begabungen werden ernst genommen und können sich zu sehr respektablen, anspruchsvollen Berufen entwickeln. Man kann zur Mittelschicht gehören in Deutschland, ohne Akademiker zu sein. Das ist in den USA und in Großbritannien so gut wie unmöglich.
Das heißt, unser Bildungssystem ist gar nicht so schlecht. Sie warnen nur davor, dass es schlechter wird?
Ich warne davor, dass wenn wir diesen Trend, der auch auf Druck der OECD in Gang gesetzt wurde, die ja immer wieder wie gebetsmühlenartig wiederholt haben, wir sollten anschließen an internationale Standards, 62%, je nachdem wie man rechnet, tertiärer Sektor, also irgendwie akademische Bildung. Das war immer schon ein Quatsch, weil in Deutschland Ausbildungsgänge etabliert sind, die woanders an City Colleges stattfinden in den USA. Studieren die Leute eben dann, die später Friseur werden wollen. Das ist in Deutschland so eben anders. Das hat die OECD bis heute nur mit Mühe erkennen wollen. Und deswegen gab es immer diese falschen Botschaften. Und Deutschland war zu Recht durch den PISA-Schock erschüttert und hat das Heil, das Bildungsheil in der Anpassung gesucht, mit einer zeitlichen Verzögerung von ein paar Jahren. Anpassung an vermeintliche internationale Standards, die für Deutschland, für diese Sondersituation hier nicht sinnvoll wären.
Kurze Abschlussfrage, vielleicht geht die Antwort auch kurz. War die Richtung G8 Bachelor Master falsch?
Ja, die war falsch. Wir haben uns da angepasst an einen Trend, der woanders beklagt wird. In den USA wird gesagt, man solle die Ingenieurausbildung nach deutschem Muster umbauen und wir ruinieren sie, um uns an den amerikanischen Vorbildern zu orientieren.
Unser Gast in SWR1 Leute ist Professor Julian Nieder-Römelin. Er war mal Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder, hat also auch mal aktiv in der Politik sich bewegt. Ansonsten ist er Philosoph an der Hochschule und Sie betonen immer wieder vor allen Dingen Humanist. Was ist das Wichtige daran? Was ist ein Humanist?
Also ich verstehe unter Humanismus die These, dass Menschen die besondere Fähigkeit haben, Autorinnen oder Autoren ihres Lebens zu sein. Das ist die Kernthese des Humanismus. Damit wendet sich der Humanismus gegen jede Form von Instrumentalisierung. Wenn Menschen nur noch Instrument für andere Zwecke werden, zum Beispiel wie im Ersten Weltkrieg, hört man, kann man jetzt hier 10.000 oder kann man auch 20.000 opfern, dann ist das mit dem Humanismus unvereinbar. Damit Menschen in der Lage sind, ihr eigenes Leben nach ihren Vorstellungen zu leben, bedarf es eines gewissen Maßes an Bildung, speziell Persönlichkeitsbildung, die instand setzt, das Leben zu strukturieren nach eigenen Vorstellungen. Man braucht einen Schutzschirm gegenüber Interventionen von staatlicher Seite oder von ökonomischer Seite. Das sind die Grundrechte, die eine wesentliche Rolle spielen für die
Abschirmung gewissermaßen von Einfluss versuchen. Und vor allem braucht es eine Kultur des wechselseitigen Respekts und der Anerkennung über ganz unterschiedliche Zugehörigkeiten, religiöse, kulturelle, Geschlechter und sonstige Lebensformen, Zugehörigkeiten hinweg, weil der Humanismus ist zur gleichen Zeit eine Form von Individualismus. Er schätzt das Individuum als solches und nicht bloß in seiner Rolle als Mitglied einer Gemeinschaft oder zugehörig zu einer bestimmten Kultur.
Glaubt der Humanist an das Gute im Menschen?
Ja, das muss man wohl so sagen. Der Humanist muss Optimist sein. Er muss der Meinung sein, dass die menschliche Natur so ist, dass sie sich kultivieren lässt. Das ist auch der rote Faden gewissermaßen seit den antiken Ursprüngen des Humanismus. Nicht nur in unserem Kulturkreis, auch in anderen Kulturkreisen. Man kann den Buddhismus auch als eine Form des Humanismus interpretieren oder auch den Konfuzianismus. Also die Idee ist, dass Menschen sich kultivieren, sich bilden. Das ist aber nicht unbedingt die akademische Bildung, ja, sondern das können ganz andere Formen von Bildung sein. Künstlerische zum Beispiel, handwerkliche. Es geht darum, dass der Mensch sein Leben nach seinen Vorstellungen leben kann und damit auch gewisse Werte zum Ausdruck bringt. Zu diesen Werten gehört vor allem auch der wechselseitige Respekt und die Anerkennung. Mhm.
Wenn der Humanist sich auf der heutigen Welt umschaut, muss er dann nicht verzweifeln. Es geht alles nur ums Geld. Es geht alles nur darum, sich gegen den anderen durchzusetzen, seinen eigenen, also das Individuum ein bisschen zu sehr in den Vordergrund zu stellen.
Also der Humanismus hat einen großen Verbündeten erstmal und das ist Grund zur Hoffnung. Das sind die Menschenrechte und der Diskurs um die Menschenrechte. Das ist erstaunlich. Das hat sich über alle Kulturen, alle Staaten hinweg doch ein gewisser Kern herausgebildet, den alle jedenfalls auf dem Papier nicht unbedingt in der politischen Praxis akzeptieren. Aber das ist schon mal ein hoffnungsstiftendes Element. Auf der anderen Seite gibt es sehr starke Gegner. Dazu gehört die Ökonomisierung aller Lebensverhältnisse. Dazu gehört der neue Fundamentalismus und Fanatismus im religiösen Bereich, über den wir gesprochen haben. Dazu gehört aber auch der Naturalismus, der uns einredet, das ist ja alles Illusion, es gibt keine Verantwortung, es gibt keine Freiheit, der Mensch ist ein Teilchen in einer riesigen Maschinerie, in der alles determiniert ist durch bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die er nicht beeinflussen kann. Das heißt, wir haben mindestens drei und eigentlich noch einen vierten Gegner, das ist die postmoderne Intellektualität, die wir gegenwärtig haben, die sagt ja, verabschiedet die Vernunft, verabschiedet die großen Erzählungen von Rationalität und Freiheit und Gerechtigkeit, das ist alles Vergangenheit, jetzt ist alles nur noch ein Spiel.
Dann wünschen wir dem Humanismus eine große Zukunft und da die Sendezeit zu Ende geht, bedanke ich mich für das Gespräch.
Dankeschön.
Eins gehört.